Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolph.
Was natürlich klar ist, dass wir Herbst haben und sogar ausgehenden Herbst. Wir kommen so langsam in den Winter und im Herbst hört man oft so Geräusche. Hören Sie mal hin.
Die Blätter fallen.
Da ist vor unserem Studio, da wird Laub gekehrt oder Laub geblasen und das kommt bis hier rein. Aber herzlich willkommen zur 247. Folge des Computer Club 2. Jetzt sind es nur noch dreimal nicht schlafen, sondern dreimal die Woche vergehen lassen. Und dann sind wir ja schon bei der 250. Folge. Dass 250 Folgen zusammengekommen sind, ist sicherlich ein großer Erfolg. Und dass wir dann im Dezember, auch im Dezember, das zweite Jubiläum haben, und zwar schon 50 Sendungen Fernsehen. Auch das ist gut vorangekommen und ich hätte es nicht geglaubt am Anfang, dass wir das schaffen so lange.
Hast du denn Daten
dazu? Ich begrüße alle, die jetzt bei der 247. Sendung zuhören. Unter anderem begrüße ich auch den Wolfgang Rudolph, der sich hier eingefunden hat, heute einmal extra.
Ui, ja. Ich bedanke mich ganz herzlich dafür. Ja, ich begrüße Sie zu Hause an Ihren Empfangsgeräten, wie auch immer diese Dinger da heißen, auch ganz herzlich und möchte von meiner Seite dazu noch sagen, dass wir am 13. Dezember die 250. Audiofolge haben und am 18. Dezember die 50. Fernsehsendung. Nur damit wir die Zahlen mal in den Raum geworfen haben.
Genau. Und das nächste Thema, was wir jetzt ansprechen wollen, hat eigentlich für mich gar keine große Relevanz, denn ich bin ja kein Gedienter in der Bundeswehr. Und war auch nicht in der NATO zugange.
Stimmt, du bist immer ungehorsam.
Ja, ich war also beim zivilen Luftschutz, habe da niemals etwas gemacht, weil man mir gesagt hat, du studierst ja in Aachen, bist ein halbes Jahr weg, können wir dich nicht gebrauchen. Die in Aachen haben gesagt, du bist ein halbes Jahr nur hier, können wir dich nicht gebrauchen. Und ich wurde dann bis zum 38. Lebensjahr immer UK gestellt, wegen des zivilen Luftschutzes. Aber die NATO ist heute ein Thema.
Ja, am 20. November begann in Lissabon die NATO-Tagung und da ging es unter anderem um den digitalen Gegenschlag. Hört sich fürchterlich an, aber wie immer kann uns da der Peter Welchering aus Stuttgart sicherlich etwas dazu sagen. Peter, was ist denn ein digitaler Gegenschlag?
Ja, es ist zunächst mal ein Gegenschlag, der dummerweise nicht nur rein digital ist und der wird gerade in der NATO ganz heftig diskutiert, denn die NATO arbeitet an einem neuen Strategiepapier. Teile sind in Lissabon verabschiedet worden. Überwiegend steht die neue Strategie. In einem Punkt geht die Diskussion weiter. Was passiert denn eigentlich, wenn es Angriffe gibt auf ganz, ganz wichtige und sensible Netzinfrastrukturen von NATO-Mitgliedstaaten? Muss dann der Bündnisfall ausgerufen werden? Und wenn der Bündnisfall ausgerufen wird, wie begegnet man dann diesen digitalen Angriffen, etwa einem Angriff mit Computerviren? Und eine Position in diesem Streit sieht vor, dass man einen solchen Angriff mit Computerviren auch wirkliche militärische Gegenschläge entgegensetzen kann. Das heißt, dann würden in das Land, aus dem die Computerviren stammen, in das Land würden dann Luftlandetruppen entsendet und da würde dann wirklich konventionell Krieg geführt. Und das hat die NATO-Tagung in Lissabon sehr stark beschäftigt. Das hat davor auch schon einige Wochen lang zu heftigen Diskussionen unter den NATO-Mitgliedsländern geführt. Und das Problem ist, überwiegend sind im Augenblick noch die Regierungen der NATO-Mitgliedstaaten dagegen. Die Bundesregierung hatte auch große Bedenken. Aber in den Ministerien, in den Stäben, da gibt es sehr viele Militärangehörige, die sagen, genau so etwas brauchen wir. Und wir brauchen vor allen Dingen noch sehr, sehr viel mehr Mittel, um diesen Cyberkrieg auch wirklich führen zu können.
Das heißt also, irgendein Land auf dieser Welt greift einen NATO-Staat an mit Viren. Schickt also da Viren hin, um zum Beispiel Atomkraftwerke lahmzulegen oder die militärische Infrastruktur zu stören oder was auch immer. Und daraufhin soll dann die NATO militärisch dieses Land angreifen. Ist das so richtig oder ist das
ja,
nur
das
wahnsinnige
ist
Interpretation
ja.
von mir?
Nee, das ist genau so. Das gängige Szenario, das auch die Militärs in den USA, aber auch in Deutschland immer wieder probiert haben, das geht davon aus, aus irgendeinem Land werden beispielsweise Lastverteilungsrechner für die Strominfrastruktur angegriffen.
Machen wir doch mal ein Beispiel. Das sind die Chinesen, die das machen. Sagen wir mal so. Die greifen an.
Ja, so, beispielsweise könnte man sich denken, dass das aus China stammt.
Ja, gut.
Und dann werden diese Lastverteilungsrechner in die Knie gehen, das heißt, der Strom fällt aus.
Ja.
Und wenn der Strom ausfällt, dann geht die andere Infrastruktur eben auch in die Knie. Oder es werden gezielt dann sogar Notstromversorgungen ausgeschaltet, dann kann es sogar Tote geben, wenn etwa die Notstromversorgung auf der Intensivstation eines Krankenhauses mit einem Computervirus ausgeknipst wird, dann ist das schon ziemlich massiv.
Ja.
Und da hat man sich überlegt, was macht man in einem solchen Fall? Da reicht es nicht nur aus, digitale Maßnahmen zu ergreifen, also Computerviren abzufangen, Denial-of-Service-Attacken abzuwehren, sondern in einem solchen Falle, so die Forderung, müsste eigentlich der Bündnisfall ausgerufen werden, wie damals nach dem 11. September. Und in einem solchen Falle müsste dann auch das Land, von dem diese Angriffe ausgehen, eben entsprechend militärische Gegenschläge zu erwarten haben. Das Problem dabei ist, man kann gar nicht nachweisen, dass wirklich ein Staat hier mit digitalen Angriffswaffen vorgegangen ist. Man kann auch gar nicht so richtig nachweisen, woher kommen diese Computerviren denn. Man hat immer Vermutungen, woher sie kommen. Das war auch bei Stuxnet schon der Fall. Einige sagten aus Israel, andere sagten, die kommen dann beispielsweise doch eher aus St. Petersburg. Wieder welche sagten, die stammen aus US-Labors, die damit den Iran schädigen wollten. Also das kann man gar nicht so genau festmachen. Und dann haben wir so eine Gemengelage. Nämlich eine Gemengelage, dass mit Computerviren natürlich auch in den Cyber-Sondereinheiten der Militärs aller Länder dieser Welt experimentiert wird. Wir haben die Gemengelage, dass Sicherheitsbehörden oder Geheimdienste auch freiberufliche Hacker engagieren, die solche Angriffe auf zivile, aber auch auf staatliche Server ausführen. Und wir haben die Gemengelage, dass auch einige Geheimdienste das selbst tun. Nur wann erklärt, und darauf hat dann auch der UNO-Generalsekretär hingewiesen, wann erklärt denn wirklich schon ein Land einem anderen Land den digitalen Krieg? Also eine digitale Kriegserklärung, die ist im Augenblick im Völkerrecht gar nicht vorgesehen. Und deshalb können wir auch gar nicht von einer wirklichen digitalen Kriegsführung sprechen. Vor dem Völkerrecht ist nur dann ein Kriegszustand gegeben, wenn ein Staat einem anderen wirklich den Krieg erklärt hat. Da sagen nun aber die NATO-Planer, ja, wir haben es hier aber mit einer asymmetrischen Bedrohung zu tun. Das heißt, diese Computerviren kommen auf uns zu, wir müssen sie abwehren. Und da reicht es eben nicht nur aus, sie mit digitalen Mitteln abzuwehren, wobei wir auch da sehr viel mehr Mittel brauchen, sehr viel mehr Gelder brauchen, sondern wir müssten unter Umständen dann eben auch konventionelle Schläge führen. Wobei die NATO in diesem Bereich schon hoch gerüstet ist. Beispielsweise gibt es ja die sehr erfolgreichen Mikrowellenkanonen, mit denen dann etwa Server-Rechenzentren, von denen man befürchtet, von solch einem Server, von solch einem Rechenzentrum aus, sei ein digitaler Angriff vorgetragen worden, einfach mit Mikrowellenkanonen ausknipst.
Also, dann geht man nach China, in unserem Fall jetzt, und macht das dort. 1000 Mann von der Bundeswehr, oder?
Ja, zumindest hat man darüber diskutiert, was kann man denn man machen, mit welchen konventionellen militärischen Mitteln könnte man dann antworten. Ob das dann unbedingt die Bundeswehr ist oder die britische SAS oder beispielsweise dann irgendwelche Marines der USA, darüber ist nicht diskutiert worden. Aber allein der Fall, der diskutiert wurde, dass man mit konventionellen militärischen Mitteln auf solch eine digitale Attacke antworten will, der hat eine neue Qualität in der Diskussion ausgelöst.
Ich glaube, ich weiß ja nicht, was du für eine Meinung hast, aber mich erfüllt das mit blankem Entsetzen, allein die Ideen. Wer denkt sich denn solch eine gequirlten Mist aus? Wer macht denn so etwas? Kann man diese Leute nicht einfangen und in irgendein Museum zu Neandertaler stecken? Denn viel mehr haben sie eigentlich nicht verdient. Dieser hilflose Aufschrei von Dummheit, den kann man doch gar nicht anders bezeichnen. Hier sind doch nur diplomatische Mittel. Oder selbst der Begriff der Notwehr würde so etwas noch nicht mal decken. Es ist doch einfach alles nur, naja, ich sag's nicht. Wie kann ich denn sowas einschätzen? Ich verstehe es überhaupt nicht.
Naja, also meine Einschätzung ist, wir haben es hier in erster Linie mit Arbeitsbeschaffungsprogrammen der Militärs zu tun, die sich selbst Arbeit beschaffen wollen. Denn in allen Ländern wird abgerüstet und die UNO hat ein sehr weitreichendes Abrüstungsprogramm mit vielen Konferenzen aufgelegt. Und da geht natürlich vor allen Dingen in den Stäben, vor allen Dingen in den Ministerien, bei denen sehr viele Stellen in den USA, aber auch in der Bundesrepublik, aber auch in anderen Staaten eingespart werden sollen, die Furcht um, meine Stelle kann dem auch zum Opfer fallen. Also ersinnt man neue Bedrohungsszenarien und vor allen Dingen neue Strategien dagegen und die müssen personalintensiv sein. Wenn ich einen digitalen Angriff nur mit digitalen Mitteln abwehre, dann ist das nicht so personalintensiv. Wenn ich einen digitalen Angriff mit herkömmlichen militärischen Mitteln abwehre, dann ist das sehr personalintensiv. Und auf diese Weise können eben sehr viele Stellen, die im Augenblick in der Diskussion sind, dann vielleicht doch noch über solch ein Horrorszenario gesichert werden.
Ja, die kann man sichern, indem man dann Tausende oder Millionen von Toten erzeugt. Tolles Szenario.
Das muss aber auch jemand glauben, was Sie da einem erzählen.
Also Peter, keine sehr schönen Sachen, aber ein Thema, über das wir sprechen müssen. Wir müssen unseren Zuhörern die Möglichkeit geben, sich auch mit solchen Thematiken zu befassen, auch wenn sie direkt erstmal nichts mit dem Computer zu tun haben. Aber wir müssten Einfluss nehmen können in Diskussionen, in Gesprächen auf die Leute, die so etwas entscheiden, auch wenn sie es unverantwortlich entscheiden. Dir schönen Dank für diese Nachrichten und du wirst nicht bestraft, weil du der Überbringer der schlechten Nachrichten bist.
Ja, zumindest dann aus Köln nicht. Und das ist ja schon mal was. Danke nach Köln. Ja,
tschüss. Ich hatte einen ganz, ganz seltsamen Verdacht. Und zwar,
ich dachte Traum.
Nee, ein Gegenteil von einem Traum. Ich habe bemerkt, dass mein Internet manchmal belastet war, ohne dass ich da irgendwie was gemacht habe.
Ich du meinst, dass Datenverkehr da drauf war?
Ja, Datenverkehr drauf war. Ich habe dann alles ausgeschaltet und bin dann mal in das Modem reingegangen und habe geguckt, was das da macht in puncto Upload. Und so plötzlich, so nach einer Stunde oder irgendwas, war der Upload bis oben hin voll mit 1,3 Megabit. Und ich dachte, was passiert denn da? Und natürlich konnte ich nicht genau wissen, was da passiert, aber es war alles abgeschaltet. Und nachdem sich das wiederholte und wiederholte und wiederholte, bin ich davon ausgegangen, das Ding ist gekapert. Ich gehöre jetzt zu einem Botnetz.
Herzlichen Glückwunsch.
Ja, herzlichen Glückwunsch. Ich habe also mit dem Virenscanner rumhantiert. Mhm. Virenscanner hat nichts gefunden. Mhm. Führte dann dazu, dass ich einfach neu aufgesetzt habe.
Ja. Yes.
So, und das hat dann dazu geführt, dass ich jetzt nicht mehr diese Uploads habe.
Aber ich meine, du bist ja nicht alleine damit.
Ja.
Hallo erstmal. Das größte Botnetz Mariposa hat 13 Millionen gekaperte Computer. Das ist schon einiges. Der Konfigger hat 9 Millionen und den Kraken 500.000 ungefähr. Also die liegen alle im Hunderttausender Bereich. Da kann man schon mal Mitglied werden. Was dir wahrscheinlich passiert ist, das Erste, was die machen, wenn die einen Bot machen, die schalten deinen Virenscanner aus. Und dann können sie sich frei auf dem Rechner bewegen.
Ja.
Und du kannst den ruhig anschmeißen. Der guckt einfach in die falsche Ecke und findet nichts.
Schalten die alle Virenscanner aus?
Die meisten. Kommt doch an, was du für einen hast. Vielleicht kennen sie den nicht. Dann kannst du Glück haben. Man kann auch, wenn man mit mehreren Virenscannern drüber geht, kann man schon mal Glück haben, dass er gefunden wird. Wenn man Rootkit hat, hat man ein Problem. Ich meine, das ist natürlich ein sehr lukratives Geschäft. Ein Botnet, zum Beispiel Rustock, ist im Oktober an seinem eigenen Erfolg kaputt gegangen. Sie haben für den Internetdienstleister oder den Untergrunddienstleister Spamit die Spams versendet. Und der hat für Canadian Pharmacy die Spams verschickt, die eben gefälschte Drogen verkauften. Und die waren so erfolgreich, die Spamit-Leute, dass die Hintermänner Angst gekriegt haben und haben dann das Geschäft eingestellt von heute auf morgen. Und der Rustock eben, der immerhin 150.000 Bots hat, der war plötzlich ohne Arbeit. Das ist nur eine Geschichte dabei. Es gibt etwas anderes Schönes dabei, oder was heißt Schönes, etwas weniger Schönes. Es gibt ein Entwicklungstool für Bots.
Ja, der heißt Baukasten.
Ein Baukasten. Zeus heißt der. Den gibt's schon in der Basisversion ab $4,000. Und kostet, wenn man Firefox Grabber haben will, $2,000 mehr. Und wenn man das Ding ganz ausgebaut haben will, ist man ungefähr bei $15,000. Da das in der Untergrundszene ist, haben natürlich die Entwickler Angst, dass das Ding raubkopiert wird. Ältere Versionen sind auch als Raubkopien im Netz verfügbar. Die neue Version, die Version 1.3.4.x, ist nicht mehr kopierbar, weil die genau das gleiche Verfahren machen, das Microsoft bei seiner Aktivierung macht. Sie haben einen Hardware-Schutz drin. Also das heißt, Sie gucken, welche CPU drin ist, welche Konfiguration ist, alles, was für Systeminformationen hat im Rechner. Wenn man es installiert, man hat den Key, dann wird der freigeschaltet für diese Hardware-Konfiguration. Wenn man das Ding kopiert, läuft es wieder nicht. Man kriegt es nicht mehr freigeschaltet.
Lumpen schützen sich vor Lumpen.
Ja, das fand ich da sehr lustig dabei. Ich meine, ist natürlich schade, dass es so Entwicklungstools gibt. Das wird man aber nicht verhindern können. Und
warum kann man das nicht verhindern? Man muss da irgendwann mal was dagegen tun können.
Das Problem ist, man weiß nicht, wo die Netze stehen, wo die Server stehen, der Netze, wer die Netze betreibt, wer die Hintermänner sind. Viele sind im Ostblock, viele sind in Staaten, die es mit der Strafverfolgung nicht so sehr genau nehmen. Und deswegen sind die in dem weiten Internet fast nicht zu finden. Man vermutet, dass ein Großteil der Server, der Botnet-Server in Deutschland stehen sogar, bloß man findet sie einfach nicht, weil die über irgendwelche RU oder sonst was Adressen rausgehen, aber dass die Betreiber in Deutschland oder in USA sitzen. Wir werden das auch nicht so schnell in den Griff kriegen oder wahrscheinlich gar nicht in den Griff kriegen. Das Einzige, was man machen kann, ist, kann man immer wieder raten, ich weiß nicht, wie oft wir es schon gesagt haben, immer versuchen, den Virenscanner aktuell zu halten, einen leistungsfähigen Virenscanner zu nehmen und zu hoffen, dass man nicht gekapert wird, bevor die Betriebssystem-Updates natürlich einspielen und hoffen, dass man nicht gekapert wird, bevor ein Schutzmechanismus im Rechner drin ist. Viel mehr kann man da nicht machen und du hattest eben Pech.
Und? Jetzt?
Du musst eben neu aufsetzen. Und wenn du einen Rootkit drauf hast, hast du auch keine andere Chance. Den kriegt man auch nicht raus.
Den findest du ja auch gar nicht so einfach.
Ja, das ist das Problem. Also werden wir weiter mit der Gefahr leben müssen und hoffen, dass man selber nicht davon betroffen ist.
Ja, Heinz, wir hoffen, wir passen auf und wir denken, irgendwann wird es soweit sein, dass unsere Rechner absolut sauber sind und bleiben. So 100, 200, 300 Jahren.
Ja, da leben wir ja alle noch. Ne? Ich habe ja das ewige Leben, habe ich abonniert. Wir schalten wieder nach Darkstuhl und in Darkstuhl ist gerade ein Seminar beendet worden. Und dieses Seminar hat einen schönen Titel und einen interessanten Titel. Und ich begrüße in Darkstuhl, Sie müssen Ihren Namen nochmal selbst sagen und wo Sie normalerweise arbeiten.
Ja, also ich bin der Professor Dr. Holger Giese. Ich bin vom Hassow-Platten-Institut in Potsdam in Deutschland.
In Deutschland. Und das Thema Ihres Seminars lautet?
Software Engineering for Self-Adaptive Systems.
Ja, Self-Adapting Systems, also Systeme, die sich selbst irgendwie anpassen. Was könnte das denn sein? Haben Sie da ein Beispiel irgendwie?
Ja, es gibt ganz extreme Fälle, wo Sie Fahrzeuge haben, die sich koordinieren, in denen dann die Fahrzeuge sich an ihre entsprechende Rolle während der Fahrt anpassen. Also wenn sie zum Beispiel Konvois bilden, nimmt ein Fahrzeug dann die Rolle des führenden Fahrzeugs an, ein anderes fährt hinterher und dann müssen halt entsprechende Anpassungen an den einzelnen Fahrzeugen passieren. Das ist dann ein Beispiel, wo wir relativ autonome Elemente haben, die zusammen im Wechselspiel sich anpassen. Es gibt aber auch mehr klassische Sachen, wo sie im Sinne des Autonomic Computing Software betreiben, komplexe Softwarelandschaften betreiben und dann statt wie bisher durch einen Administrator manuell entsprechende Entscheidungen durchführen, um den Betrieb zu optimieren, dies an eine Software delegieren, die halt misst, ständig guckt, funktioniert alles so, wie es soll. Und wenn es dann Verbesserungspotenzial feststellt, entsprechende Entscheidungen trifft, Rechner hinzuzuschalten oder abzuschalten, je nachdem sozusagen, was gerade die Last ist.
Herr Professor Giese, ich würde ganz gerne mal grundsätzlich versuchen zu lernen oder zu verstehen, warum man solche Systeme benötigt. Man kann ja auch Programme schreiben, die über Parameter gesteuert werden und dann als Master oder Slave arbeiten für ihr Fahrzeugeproblem zum Beispiel. Oder man kann natürlich auch Programme schreiben, die diese Dinge einfach von vornherein mit berücksichtigt haben und erkennen können, was sie wann und wie sie sich verhalten müssen. Wenn Sie aber jetzt quasi Software haben, die sich selbst umschreibt, um es mal so zu sagen, warum muss man das haben und ab welcher Anforderung von außen muss man so etwas haben?
Also zum einen geht es darum zu verstehen, was passiert und wenn man das ingeniert, solche Systeme, dann muss man natürlich versuchen, das Problem in einfache, besser handhabbare Teilprobleme zu zerlegen. Das ist erstmal ein Grund, weswegen es sinnvoll sein kann. Man kann sozusagen zum Beispiel in diesem Fahrzeugfall kann man auch einfach Software schreiben, die sozusagen gar nicht dieses Paradigma benutzt, um ähnliche Funktionalität zu erreichen. Es kann aber dann zum Beispiel sein, wenn Sie die zusätzliche Rolle, die eingenommen werden soll, noch nicht kennen oder erst später in das System einfügen, dann brauchen Sie Software, die in der Lage ist, dies dynamisch zu tun. Man kann da halt zusätzliche Funktionalität später einbringen. Also ein anderes Beispiel ist, wenn Sie Komponenten nachladen in ein System und Anpassungen durchführen wollen, die dann auch für diese Komponenten funktionieren, dann können Sie das halt alles nicht vorausplanen. Und dann ist es halt wichtig, dass man eine darüber liegende Schicht hat, die in der Lage ist, sozusagen aufgrund von Beobachtungen und dem Teilwissen, das sie hat, sozusagen in zur Laufzeit der Software zu entscheiden, was zu machen ist. Man kann einfach nicht alles voraussehen und vorausplanen. Und es ist einfach dann auch, selbst wenn man es vorausplanen kann, eine Frage, wie viele Konfigurationen man im Voraus planen will oder ob man sagt, es ist besser, dass man eine Software hat, die sich zur Laufzeit drum kümmert. Mhm.
Aber so eine Softwareentwicklung, die ist ja nun nicht trivial. Und viele Menschen sitzen da dran, stöhnen darunter, große Teams, die arbeiten, Kommunikationsprobleme untereinander. Und hinterher kommen doch wieder Programme heraus, die viele Fehler haben, weil es einfach nicht anders geht mit unserem menschlichen Gehirnen. Wie kann denn eine Software selbst Software schreiben, um Aufgaben zu übernehmen, die bei der Entwicklung der ursprünglichen noch gar nicht erkennbar waren?
Also zum einen, also muss man jetzt zwei Sachen unterscheiden. Das eine ist, es wirkt zwar erstmal ein bisschen überraschend, aber es ist tatsächlich so, dass man zur Laufzeit Fehler viel eher feststellen kann. Also wenn Sie jetzt zum Beispiel sich diese, also die klassische Beobachtung des Benutzers ist ja, dass die Software nicht das tut, was man eigentlich haben will. Ob das jetzt falsch oder nicht falsch ist, liegt natürlich nicht nur daran, was ursprünglich spezifiziert war, sondern auch daran, was der Benutzer wirklich erwartet. Wenn Sie jetzt diese Lösung dieses Problems an den Anfang der Softwareentwicklung zurück sozusagen delegieren wollen, dann müssen Sie dort alles korrekt erfasst haben. Das ist faktisch nicht möglich und die Bedürfnisse des Benutzers ändern sich tatsächlich auch. Das heißt, wenn Sie dann zur Laufzeit darauf reagieren, was der Benutzer eigentlich haben will, dann können Sie das unter Umständen sogar einfacher erreichen. Es gibt auch zum Beispiel gerade bei der Frage von was wie selbstheilenden Systemen Beispiel, wo man eben zur Laufzeit Dinge regeln kann, die man eben vorweg nicht planen kann. Grundsätzlich ist es aber eben auch so, dass wir, wenn wir diese Komplexität haben, mit der wir sozusagen konfrontiert sind, das ist ja das Hauptproblem bei dieser Softwareentwicklung, dass wir, wenn wir eben eine Software bauen, die von vornherein alle Möglichkeiten abdecken muss, sind wir mit einer größeren Komplexität konfrontiert, als wenn wir eine bauen, die sozusagen sich für einen Standardfall oder sowas auslegt. Und dann besteht eben die Möglichkeit, durch diese zusätzliche Ebene, die man durch diese Selbstadaption reinbringt, das zu entkoppeln. Und so, dass man eben zum einen dieses normale Problem lösen kann und das Adaptionsproblem zumindest einen gewissen Grad unabhängig. Aber wir sind, muss ich klar dazu sagen, noch nicht so weit, dass wir jetzt als Seminarteilnehmer hier Ihnen versprechen können, dass wir das Problem gelöst haben, sondern es ist noch ein sehr schwieriges Forschungsthema. Und genau wie auch das in den, also korrekte Entwickeln von großer Software nicht gelöst ist, sind wir im Prinzip hier auch natürlich noch am Suchen. Aber die Beobachtung ist eben schon, dass man tatsächlich einige Dinge zur Laufzeit einfacher feststellen kann, als wenn wir versuchen, vorneweg alles richtig zu machen.
Landet man da zwangsläufig bei neuronalen Strukturen?
Das kann ganz verschieden sein. Also es gibt verschiedene Aktivitäten, die so in so einem selbstadaptiven System immer zu beobachten sind. Das heißt, man muss das System beobachten, monitoren nennt man das dann auch. Man muss irgendwie analysieren, feststellen, ist denn überhaupt eine Situation, die ein Eingreifen notwendig oder sinnvoll macht? Und dann muss man sich halt überlegen, wie dieser Eingriff aussehen sollte. Und das ist natürlich sehr schwierig. Also in dem Sinne, wie man sich das vielleicht klassisch vorstellt, dass dann dieses Programm, dieses auf der höheren Ebene liegende Programm hingeht und ein neues Programm schreibt, so geht das natürlich nicht so einfach. Das wäre ja in der Regel nichts, was man gebrauchen kann. Aber wenn Sie zum Beispiel in der Lage sind, dieses Problem etwas einzuschränken, dann können Sie durchaus mit entsprechenden Algorithmen zum Beispiel planen, was sinnvoll ist, als nächstes zu machen. Und solch eine Planungskomponente ist halt viel flexibler, als wenn man vorneweg in der ursprünglichen Software alles schon hätte berücksichtigen müssen.
Wie war denn das Seminar? Es waren ja noch andere internationale Personen auch da. Wie sieht's denn da aus in der internationalen Beurteilung dieser Probleme?
Also es ist eigentlich ein Thema, was in der gesamten Community weltweit große Beachtung findet. Man kann im Prinzip sagen, dass es so ist, dass in allen oder in vielen Teilen der Informatik, aber auch darüber hinausgehend, man eben sich fragt, wie kann ich Systeme smarter machen, besser an ihre Umgebung angepasst, wie kann ich den Menschen entlasten? Und diese verschiedenen sozusagen Richtungen, die sind natürlich in jeder Disziplin leicht anders beantwortet. Und Ziel dieses Seminars ist auch unter anderem eben ein bisschen sozusagen die Technik, wie man das erreichen kann, zu adressieren. Das heißt, viele andere Disziplinen fragen sich natürlich nicht so sehr, wie das mit Software geht, sondern wie geht es überhaupt grundsätzlich. Und wir stellen uns halt über das ist in Software hinaus, ist noch die Frage, wie man das auch systematisch engineeren kann. Und da sind wir natürlich dann darauf angewiesen und froh darüber, dass in vielen anderen Bereichen solche Probleme da sind, die wir hier aufgreifen können und eben suchen dann nach allgemeinen und zumindest systematischen Lösungen, wie man das angehen kann.
Ich muss nochmal nachfragen, auch wenn ich vielleicht etwas nervig bin. Aber Sie haben also gesagt, es ist nicht so, dass eine übergeordnete Software beobachtet, was die untergeordnete Software tut und wo sie nicht ausreichend reagiert auf die Anforderungen. Und dann aber nicht ein neues Programm schreiben würde. Aber ein selbstadaptierendes System heißt doch letztendlich, dass ich irgendwelche neuen Überlegungen algorithmisch lösen muss. Was tut denn
diese Software? Da haben Sie mich jetzt da haben Sie mir jetzt falsch verstanden. Also dieser Eingriff sieht halt nur nicht so aus, dass man einfach ein neues Programm schreibt, sondern man beeinflusst das existierende Programm. Das kann darin bestehen, dass man eben schon vorhandene Komponenten in das System einbringt. Also das, die Granularität ist einfach nicht die, dass man ein komplett neues Programm schreibt. Mhm. Das ist einfach auch, wenn man sich's überlegt, wenn Sie jetzt eine If-Bedingung oder eine Schleife irgendwo einfügen, das kann natürlich sehr, sehr schnell zu völlig verschiedenem Verhalten führen. Was Sie machen, ist eben Parameter zu manipulieren. Das ist der einfachste Fall. Sie können die Struktur anpassen, also neue Komponenten einbringen oder Komponenten entfernen, Redundanz erhöhen oder Redundanz verringern. Das sind alles Möglichkeiten, die quasi eine konzeptionell abstraktere Ebene angreifen. Also viel wird zum Beispiel auf der Ebene der Softwarearchitektur gearbeitet. Dort kann man halt dann Komponenten austauschen, Charakteristika von Komponenten eventuell ändern, sodass das Gesamtzusammenwirken dann besser passt. Das heißt, diese naive Vorstellung, dass man einfach ein neues Programm schreibt, wie man das sozusagen als Programmierer gewohnt ist, das ist nicht die Regel, sondern was man eben in der Regel macht, ist, dass man Teil des Programms rausnimmt, Teile austauscht und gegen neue einbringt. Oder man kann teilweise...
Die aber vorgefertigt da sind.
Teilweise vorgefertigt sind, teilweise, wenn es zum Beispiel jetzt um solche Sachen wie Planung geht, können sie auch teilweise dann eben so Verhaltensvorgaben synthetisieren. In der Regel nimmt man dann aber Dinge, die dann interpretiert werden. Das ist einfach von Ablauf und der technischen Umsetzung dann etwas einfacher möglich, als wenn sie jetzt wirklich binären Code in das Programm sozusagen einschleusen. Aber das kann man alles machen, führt aber eben dann auch zu mehr technischen Problemen bei der Anpassung dann.
Was schätzen Sie denn, wann solche Systeme wirklich in der Realität funktionieren könnten?
Also bei IBM wird das schon für diese Autonomic Computing Sachen eingesetzt, aber natürlich für einen speziellen Fall mit auch günstigen Bedingungen. Also wenn Sie ein Rechenzentrum haben, hat man ja als Betreiber dieses Rechenzentrum entsprechende Möglichkeiten und hat alles unter Kontrolle. Und dann ist das auch relativ einfach möglich und die haben halt auch ganz konkrete kommerzielle Interessen. Die wollen halt ihre Kosten beim Betrieb senken. Und das kann zum einen heißen, halt weniger Personal einsetzen zu müssen, die dann das System beobachten und entsprechende Korrekturen durchführen. Oder eben auch, dass man Energiekosten senkt. Das ist also jetzt in vielen Bereichen nicht mehr Zukunftsmusik, sondern schon Stand der Technik. Die Frage ist eben aber, wie man über diese Einzelbeispiele, indem man das schon ganz gut versteht, hinaus im Allgemeinen und für viele Fälle das systematisch entwickeln kann.
Also sehr pragmatisch diese Beispiele. Ich träume dann viel eher noch davon, dass man einen autonomen Mars-Roboter, der sich bewegt, in die Lage versetzt, sich aufgrund der Umweltbedingungen, die wir hier noch gar nicht hundertprozentig vorhersehen können, sich selbst dort oben anzupassen. Aber das ist doch wohl noch große Zukunftsmusik, oder?
Also ob das beim Mars-Roboter so viel Sinn macht, ist eine andere Frage. Der ist natürlich sehr weit weg. Was Sie dort brauchen, ist natürlich die Fähigkeit, dann vor Ort auf die Situation zu reagieren. Im Prinzip ist es schon so, dass Sie diese Rekonfiguration nutzen können und die Selbstanpassung, um dann sich an die entsprechende Situation auch im großen Umfang anzupassen. Zum Beispiel, wenn Sie jetzt sich fragen, welche Module müssen laufen, also welche Softwaremodule müssen betrieben werden, dann ist ja gerade bei so einem Roboter, wenn er auf dem Mars ist, wahrscheinlich die Energieversorgung ein großes Problem. Das heißt, da macht das schon Sinn. Dort wäre es dann immer die Fragestellung, ist das Risiko und die Nachteile, also die Gefahren, die dadurch ausgehen, gerecht, sozusagen im vernünftigen Balance mit dem Vorteil, den man dadurch bekommen kann. Also bei solchen Systemen, die weit weg sind, ist natürlich, wenn es dann zum Ausfall kommt, kann man nicht jemanden hinschicken, der das dann repariert. Das muss man dann sehen, wie das sozusagen ist. Aber grundsätzlich müssen Sie sich überlegen, es gibt also ganz sozusagen in unserer täglichen Umwelt viele Bedingungen, wo man einfach möchte, dass die Software sich an unsere Bedürfnisse anpasst. Und wenn Sie mal zum Beispiel das wie Hausautomatisierung oder Ähnliches nennen. Und dort kann es durchaus sinnvoll sein, dass solche Anpassungen sehr flexibel möglich sind. Und wir wollen halt nicht, dass das alles sozusagen von uns von Hand oder von irgendwelchen Technikern gemacht werden muss, sondern wir wollen im Prinzip nur sagen, was wir haben wollen. Und dann soll bitte schön die Software sich selber so an diese Bedingungen so anpassen, dass sie das liefern kann.
Das, was über das wir da reden, das nennen wir im Leben, technischen Leben, nennen wir das Evolution. Aber so viel Zeit haben wir, glaube ich, in der Punkto Technik nicht. Denn das dauert 16.000 Jahre, bis irgendein Evolutionsschritt vorgenommen wurde. Eine Veränderung, habe ich mal gehört, diese 16.000 Jahre. Das war interessant von Ihnen zu hören. Und jetzt geht's wieder zurück nach Hause. Und Sie verlassen Darkstuhl jetzt wieder und wir sagen Dankeschön.
Tja. Ging schnell zu Ende. Waren viele Themen.
Und es ist also diese Bedrohung und was da so alles in dieser Welt passiert. Also irgendwann muss doch da mal Schluss sein, da muss man was ganz Neues aufsetzen können. Es kann doch nicht immer so sein, dass man Angst haben muss vor irgendetwas.
Tja, Es wird wohl noch ein bisschen so sein, aber ich glaube, die Kommunikation, die weltweite Kommunikation, die möglich ist, auch mit technischen Geräten, die hilft langsam, dass die Menschen selbstbestimmter werden, kommunikativer werden, miteinander reden und dass wir vielleicht auch irgendwann diese Kommandoregierungen beenden können. So, denkt an unseren Shop, schaut mal rein und wir schauen Daumen hoch und sagen EBIP und tschüss. Und
zicke zack.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolph. Technik und Produktion Anja Arp. Eine Internetsendung der Vox Mundi Medienanstalt Köln 2010.